Bu yan gibt es das vielleicht zu den Gebäuden bis da hinten. Wir werden nämlich ziemlich viel vorlesen aus den Bhagavatam, weil die Erläuterungen hier also entweder keine oder nur sehr knappe Erläuterungen sind. Wollen wir denn nochmal so richtig, das ist ja immer die Übersetzungsfrage. Ihr spricht alle. Petra, willst du vielleicht ein bisschen in den hinteren Teil des. Schon in Sichtweite, aber dann können. Die Deutsch können, those who speak German. Malen, die du einen schönen Körper mit einer schmalen Taille hast. Eine gewissenhafte Frau sollte keusch sein und den Anordnungen ihres Ehemannes gehorchen. Sie sollte ihren Ehemann sehr hingegeben als einen Stellvertreter Vasudevas verehren. Vers 36. Sohang tvadyachito badre idrik bhavena bhaktitaha tangte sampadaye kaman asatinam sudhulabam. Meine liebe sanftmütige Frau, weil du mich mit großer Hingabe verehrst, indem du mich als Stellvertreter der höchsten Persönlichkeit Gottes betrachtest, werde ich dich belohnen, indem ich deine Wünsche erfüllen, die eine unkeusche Frau nicht durchsetzen kann. Ich lese mal ohne Sanskrit. Diti erwiderte: O mein Gemahl, o große Seele, ich habe jetzt meine Söhne verloren. Wenn du mir eine Segnung gewähren möchtest, so bitte ich dich um einen unsterblichen Sohn, der Indra töten kann. Ich bete darum, weil Indra mit Hilfe von Vishnu meine beiden Söhne, Hiranyaksha und Hiranyakashipu, getötet hatte. Das Wort Indrahanam bedeutet, einer, der Indra töten kann. Doch es bedeutet auch, einer, der Indra feucht. Das Wort Amritium bezieht sich auf die Halbgötter, die nicht wie gewöhnliche Menschen sterben, weil sie eine äußerst lange Lebensdauer haben. In der Bhagavad Gita wird zum Beispiel die Lebensdauer Brahmas angegeben. Sahasya Yoga Paryantam Arhayat Brahmano Vidhu. Schon allein ein Tag oder 12 Stunden Brahmas dauern 4.300.000 mal 1000 Jahre. Und deshalb ist eine Lebensdauer für einen gewöhnlichen Menschen unvorstellbar. Die Halbgötter werden manchmal als Amara bezeichnet, was bedeutet jemand, der nicht stirbt. In der materiellen Welt muss jedoch jeder sterben. Deshalb weist das Wort Amritium darauf hin, dass Diti einen Sohn wollte, der den Halbgöttern ebenbürtig ist. Also ein Mensch mit unvorstellbarer Lebensdauer, den wollte sie als Sohn haben. Kashyapa Muni war zutiefst betrübt, als er Ditis Bitte vernahm. O weh, klagte er. Mir droht jetzt die Gefahr der unfrommen Tat, Indra zu töten. Die Erläuterung. Kashyapa Muni war zwar begierig gewesen, den Wunsch seiner Frau Diti zu erfüllen, doch als er hörte, dass sie einen Sohn wollte, der Indra töten sollte, schwand seine Freude sofort dahin, denn dieser Gedanke widerstrebte ihm. Kashyapa Muni dachte, o weh, ich bin jetzt zu sehr dem materiellen Genuss verfallen. Das hat mein Geist ausgenutzt und ist von der illusionierenden Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes in Form einer Frau, meiner Ehefrau, angezogen worden. Deshalb bin ich gewiss ein elender Mensch, der zur Hölle hinabfahren wird. Kotit Gramo. Diese Frau, meine Gemahlin, hat ein Mittel angewandt, das ihrer Natur entspricht und deshalb trifft sie keine Schuld, doch ich bin ein Mann. Alle Verdammnis deshalb über mich. Ich bin nicht im geringsten damit vertraut, was gut für mich ist, da ich meine Sinne nicht beherrschen konnte. Erläuterung. Es ist der natürliche Trieb einer Frau, die materielle Welt zu genießen. Sie drängt ihren Ehemann, die Welt durch die Befriedigung seiner Zunge, seines Magens und seiner Genitalien zu genießen, die Jiva, Udara und Upasta genannt werden. Eine Ehefrau versteht es, schmackhafte Speisen zu kochen, sodass sie ihren Ehemann mit Leichtigkeit durch das Essen erfreuen kann. Wenn dieser gut ist, wird sein Magen gesättigt und sobald der Magen satt ist, werden die Genitalien stark. Insbesondere wenn ein Mann es gewohnt ist, Fleisch zu essen, Wein zu trinken und ähnliche leidenschaftlichen Dinge zu tun, wächst mit Sicherheit seine Neigung zum sexuellen Verkehr. Man muss verstehen, dass sexuelle Neigungen nicht dem spirituellen Fortschritt dienen, sondern den Pfad zur Hölle ebnen. So dachte Kashyapa Muni über seine Situation nach und wehklagte. Daran kann man sehen, dass es sehr riskant ist, ein Haushälter zu sein, wenn man nicht geschult worden ist und die Ehefrau ihrem Ehemann nicht folgt. Ein Ehemann sollte von frühester Kindheit an geschult werden. Kumara Acharet Pragyo Dharmang Bhagavataniha. Während der Zeit des Brahmacharya oder des Lebens als Schüler sollte der Brahmachari zu einem Fachmann. Also der Brahmachari sollte während der Schulung zu einem Fachmann im Bhagavad Dharma im hingebungsvollen Dienst ausgebildet werden. Wenn er dann heiratet, ist die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau sehr wünschenswert. Wenn die Frau ihrem Ehemann treu ist und ihm in einem schönen Leben gehorcht. Eine Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau ohne spirituelles Bewusstsein, ausschließlich zur Sinnenbefriedigung, ist in keiner Weise gut. Im Srimad Bhagavatam heißt es Dampatya Biruchir Hetur. Besonders im gegenwärtigen Zeitalter, im Kali Yuga, wird die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau auf Sexualität beruhen. Deshalb ist das Haushälterleben in diesem Kali Yuga äußerst gefährlich, solange sich nicht sowohl der Mann als auch die Frau dem Krishna-Bewusstsein zuwenden. Und der letzte Text. Das Gesicht einer Frau ist so attraktiv und schön wie ein blühender Lotus im Herbst. Ihre Worte sind sehr lieblich und bereiten dem Ohr Freude. Doch wenn wir das Herz einer Frau untersuchen, können wir erkennen, dass es wie die Klinge eines Rasiermessers äußerst scharf ist. Wer kann unter diesen Umständen das Verhalten einer Frau verstehen? Erläuterung. Kashyapa Muni stellt hier die Frau sehr gut vom materialistischen Gesichtspunkt aus dar. Die Frauen sind im Allgemeinen als das schöne Geschlecht bekannt und besonders in der Jugend, im Alter von 16 oder 17, wirken die Frauen sehr anziehend auf die Männer. Deshalb wird das Gesicht einer Frau mit einer blühenden Lotusblume im Herbst verglichen. So wie ein Lotus im Herbst sehr schön ist, ist eine Frau an der Schwelle jugendlicher Schönheit äußerst attraktiv. Im Sanskrit wird die Stimme einer Frau als Nadi Swara bezeichnet, weil Frauen im Allgemeinen singen und ihr Gesang sehr anziehend ist. Gegenwärtig sind Filmschauspielerinnen, insbesondere wenn es sich um Sängerinnen handelt, besonders beliebt. Einige von ihnen verdienen einfach durch ihren Gesang märchenhafte Geldsummen. Deshalb ist, wie Sri Chaitanya Mahaprabhu lehrte, der Gesang einer Frau gefährlich, weil er ein Sannyasi veranlassen kann, der Frau zum Opfer zu fallen. Sannyas bedeutet, den Umgang mit Frauen aufzugeben. Doch wenn ein Sannyasi die Stimme einer Frau hört und ihr schönes Gesicht sieht, wird er sich gewiss zu ihr hingezogen fühlen und mit Sicherheit zu Fall kommen. Dafür gibt es viele Beispiele. Und selbst der große Weise Vishwamitra fiel Menaka zum Opfer. Deshalb muss jemand, der im spirituellen Bewusstsein Fortschritt machen will, besonders darauf achten, nicht das Gesicht einer Frau zu sehen oder ihre Stimme zu hören. Das Gesicht einer Frau zu sehen und an ihrer Schönheit Gefallen zu finden oder die Stimme einer Frau zu hören und ihren Gesang sehr schön zu finden, ist für einen Brahmachari oder Sannyasi ein feinstofflicher Fall. Feinstofflicher Sturz heißt es hier. Deshalb ist die Beschreibung der Merkmale einer Frau, die Kashyapa Muni hier gibt, äußerst lehrreich. Wenn das körperliche Aussehen einer Frau attraktiv ist, wenn ihr Gesicht schön ist und ihre Stimme wohlklingt, stellt sie von Natur aus eine Falle für einen Mann dar. Die Shastras raten, dass eine solche Frau, wenn sie kommt, um einem Mann zu dienen, als ein dunkler, von Gras bedeckter Brunnen betrachtet werden sollte. Auf den Feldern befinden sich manchmal solche Brunnen und ein Mann, der nichts von ihnen weiß, fällt durch das Gras und stürzt hinab. Deshalb gibt es viele derartige Belehrungen. Da die Anziehungskraft der materiellen Welt auf Hingezogenheit zu Frauen beruht, dachte Kashyapa Muni, wer kann unter diesen Umständen das Herz einer Frau verstehen? Chanakya Pandit riet auch Vishwaso Naiva Kartavya Shrishu Raja Kuleshucha. Es gibt zwei Personen, denen man nicht trauen sollte. Ein Politiker und einer Frau. Dies sind natürlich maßgebliche Anweisungen der Schriften und deshalb sollten wir bei unserem Umgang mit Frauen sehr vorsichtig sein. Manchmal wird unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein dafür kritisiert, dass sie Männer und Frauen zusammenbringt. Doch Krishna-Bewusstsein ist für jeden bestimmt. Ob man ein Mann oder eine Frau ist, spielt keine Rolle. Sri Krishna sagt persönlich, Striyo Vaishyas Tata Shudras Tepi Yanti Paramgatim. Ob man eine Frau, ein Shudra oder ein Vaishya ist, ganz zu schweigen von einem Brahmana oder Kshatriya. Jeder ist dazu geeignet, nach Hause zu Gott zurückzukehren, wenn er strikt den Anweisungen des spirituellen Meisters und der Shastra folgt. Deshalb bitten wir alle Angehörigen der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, sowohl Männer als auch Frauen, sich nicht zu körperlichen Äußerlichkeiten hingezogen zu fühlen, sondern nur zu Krishna. Dann wird alles in Ordnung sein. Andernfalls droht Gefahr. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadham Yasadi Govakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In dem letzten und auch den davorliegenden Versen wurden sehr prägnant und deutlich auf Gefahren hingewiesen, die entstehen können, wenn eine äußerliche Anziehung zum, wie soll ich mich ausdrücken, der Gegenstand wird, der das Leben eines Menschen bestimmt im Krishna-Bewusstsein. Dieses Bhagavatam ist aufgegangen wie die leuchtende Sonne im Kali Yuga, um den Weg zu weisen für uns, die wir zurück nach Hause, zurück zu Krishna wollen. Viele Geschichten, die im Bhagavatam vorfallen, haben einen unglaublich lehrreichen Charakter. Ich habe einmal einen Artikel gelesen von einem meiner Gottbrüder, der diesen Punkt sehr deutlich machte, und zwar sprach er von einem Haushälterpaar, was zu einem Krishna-bewussten Festival kam, und die Frau bemerkte während des Festivals ihre Freundin, die schon Kinder hatten, sie hatte sie lange nicht gesehen und wünschte sich ebenfalls Kinder, und hatte ihren Mann gebeten, und dann gab es im Wald eine Kinderzeugung, und sie taten es, ohne vorbereitet zu sein im Krishna-Bewusstsein, und ging ihnen sehr schlecht in ihrem spirituellen Leben danach. So, der Gottbruder sagte, das, was er eben beschrieben hatte, war eigentlich nichts anderes als die Situation von Venditti und ihrem Gemahl Kasyapa, die ebenfalls unter sehr unglücklichen Vorzeichen der Kraft der materiellen Energie oder der gegenseitigen Anziehung zwischen den beiden Geschlechtern erlegen sind, danke. Diese Anziehung zwischen den beiden Geschlechtern ist die Grundbindung ans materielle Dasein. Im Bhagavatam hören wir, wie Brahma, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte, noch unzufrieden war, weil es zu keiner Anhaftung kam bei den bedingten Seelen. Da war, wir sind ja ursprünglich spirituell und eine Anhaftung ans materielle Leben ist ein eher, ja, gehört nicht zu unserer wesensgemäßen Position. Und was er da schaffte, ist diese Dualität. Er schaffte den Körper der Frau und den Körper des Mannes und diese Geschlechter. Und dann war die Anziehung perfekt. Dann war es das Schöpfungswerk vollbracht, sozusagen. Die bedingten Seelen nahmen die materielle Schöpfung als einen Ort an, wo sie ihre materiellen Wünsche befriedigen können. Ein Devotee in der materiellen Welt nun ist sich über diese sehr, sehr große Anziehungskraft der materiellen Energie bewusst. Er versteht das philosophisch. Und gestern sprachen wir darüber, über einen Punkt, und ich finde ihn so wichtig, dass ich ihn hier noch einmal in der deutschen Sprache wiederholen möchte. Es gibt so die Krishna-bewusste Sankhya-Philosophie, nur einen Purusha. Alle anderen oder jeder andere ist weiblich. Prakriti. In der materiellen Welt ist es so, dass die Seele, die hier reinkommt, sich nicht als Prakriti fühlt, das heißt dem Höchsten untergeordnet und dazu gemacht, ihn zu erfreuen, sondern jede Seele möchte den Höchsten imitieren und selber Purusha, der Genießer, werden. Für den Mann ist in dieser Geisteshaltung die Frau Frau. Für die Frau ist in dieser Geisteshaltung der Mann Frau. Frau jetzt in einem philosophischen Sinne, und das ist nicht in unserem Sprachgebrauch so verständlich, bedeutet nicht etwas Geschlechtsspezifisches, also ist keine geschlechtsspezifische Bezeichnung, so, sondern Frau bedeutet Prakriti, was einen Gegenpol zu Purusha bringt, der höchste Herr, und alles Prakriti ist alles, was geschaffen ist, die zu seiner Freude bestimmt ist. Das männliche Prinzip und das weibliche Prinzip. In einem philosophischen Sinne ist so zu verstehen. So, in dem Augenblick, wo sich die bedingte Seele als Purusha fühlt, als Genießer, ist alles, was sie umgibt, ob Mann oder Frau oder Objekte der Sinnenbefriedigung, wie Speise, Klang, etc., Prakriti. Diese Prakriti hat einen unglaublichen Kraft auf jemanden, der eben in diesem Purusha, diesem fälschlichen Purusha-Bewusstsein lebt, nicht? Der sich für den Genießer hält. Der wird, wie wir es so schön in der ISKCON-Sprache sagen, völlig reingenommen. Oder die wird völlig reingenommen. Ich finde das ein sehr schöner, ich meine, es klingt ein bisschen burschikos, dieser Ausdruck, reingenommen, aber das passiert tatsächlich. Die materielle Energie nimmt die Seele, da zieht die Seele an in diese Sinnesobjekte, und dann ist sie verstrickt mit diesen Sinnesobjekten und reagiert in Form von Anhaftung und Ablehnung darauf. Das war das Thema oder eines der Themen unserer gestrigen Vorlesung, und ich möchte euch bitten, euch die Punkte noch einmal in Erinnerung zu bringen, wenn ihr sie braucht zu einem Verständnis, aber ich glaube, es ist auch so klar. So, ein Devotee in der Bewegung für Krishna, ein Devotee überhaupt in dieser Welt, er muss sich mit dieser Thematik ernsthaft beschäftigen. Es hieß einmal, Prabhupada hatte uns einmal einen Maßstab in die Hand gegeben, der es uns ermöglicht, unseren eigenen Fortschritt zu kritisch zu hinterfragen und zu messen. Dieser Maßstab ist, inwieweit es uns gelungen ist, dem Hingezogensein zum anderen Geschlecht das zu überwinden, diese lustvollen Neigung zu überwinden. Jetzt müssen wir uns aufrichtig diese Frage stellen. So, ich glaube, jeder Devote, dem es um Authentizität und Ehrlichkeit geht, wird, wenn er diesen Test erhebt, diesen Feuertest sozusagen, Feuertest nicht das Wort, diesen prüfenden Test erhebt, sehen, dass es sehr, sehr schwierig ist, der Anziehung zum materiellen Dasein völlig zu widerstehen. Das ist nicht einfach. Ich kann mich daran erinnern, dass ein Gottbruder einmal zu Prabhupada sagte, er sei über die Anziehung zum anderen Geschlecht befreit. Prabhupada sagte, das sollte man niemals sagen. Das ist nicht gegeben. In den Schriften finden wir ja immer wieder, dass große Persönlichkeiten, selbst Yogis, die für lange Zeit schon Entsagung ausgeübt haben, wieder zu Fall kommen, wie Vishwamitra und der Yogi Vishwamitra. Ich glaube, der hier auch kam kurz zum Eindruck. Das ist klar, weil die materielle Energie stärker ist als jemand, der in Illusion ist und sich für den Genießer hält. Der wird einfach weggerissen werden. So, ein Devote sollte aber sehen, dass bei dieser Form von Anziehung letztendlich nichts dabei herauskommt. Im Srimad Bhagavatam haben wir ein Fallbeispiel von jemandem, der sehr lehrreich ist, nämlich die Geschichte von König Pururava. Ihr wisst, Pururava war hoffnungslos angezogen zu der himmlischen Nymphe. Nymphen leben, glaube ich, im Wasser und haben einen Fischschwanz. Ja? Was? Das sind Nixen. Was sind denn Nymphen? Haben die auch einen Fischschwanz? Feen. Oh ja, also dann kann man Nymphen sagen. Also einer himmlischen Nymphe. Klingt doch altdeutsch und mittelalterlich. Er fühlte sich sehr angezogen zu ihr und sie verließ ihn jedoch. Dann kam er in eine sehr kritische emotionale Phase hinein. Er war völlig geplagt von Sehnsüchten und schließlich verehrte er die sie ging auf die himmlischen Planeten zurück und er verehrte dann, also machte irgendein Verehrungsritual, um ebenfalls zu den himmlischen Planeten zu kommen und dort mit der Beziehung weiter fortzufahren. Das ist ein klassisches Modell, was sich auch in der menschlichen Gesellschaft immer wieder abspielt, wo ein Mensch bereit ist, alles zu tun, um eine bestimmte Beziehung aufrechtzuerhalten, die eigentlich schon beendet ist. So, schließlich dann, im 11. Kapitel, nur 11. Kanto, begegnet uns Pururava wieder. Und zwar in einer geläuterten und erlösten Art und Weise. Er singt dort ein Lied, die Aila Gita, wo er diese ganze Angezogenheit zur materiellen Energie und zum anderen Geschlecht aus einer Krishna-bewussten Haltung beurteilt. Und er sagt, eines der bedeutenden Punkte, die er macht, ist, dass es in dieser Anziehung nicht möglich für ihn war, sich an Krishna zu erinnern, der im Herzen gegenwärtig war. Er war völlig, ich meine, Pururava war verrückt geworden. Das war ein, der war wirklich, anyways, das ist ja ziemlich traurig, wie der, also total angehaftet. Ich glaube, das reicht. Ich möchte keine, da werden ein paar empfindliche Beispiele gebraucht, aber wir können den Punkt rausziehen heute. So, das Bhagavatam macht diesen Punkt, dass selbst wenn man die Anziehung wirklich versucht auszuleben, wie Pururava es tut, der sogar zu den himmlischen Planeten geht, einen neuen Körper sich zu erlebt. Der wird trotzdem noch am Ende klagen, wie es in der Eilagita tut, und einfach feststellen, er konnte nicht zufrieden werden durch diese Art des materiellen Genusses. Materieller Genuss kann einen einfach nicht zufriedenstellen. Das Beispiel, was ich immer jetzt beim Predigen gebe, ist das Beispiel von einem König, der Shiva verehrte, um die Segnung von ihm zu bekommen, alles, was er berührte, in Gold umzuwandeln. Der König erhielt die Segnung, berührte seinen Palast, kling war der Gold. Dann berührte er die Bäume in seinem Hofgarten, kling, die waren massives Gold. Dann kam sein kleines Töchterchen zu ihm hergelaufen. Er schloss sie in die Arme, kling, war auch die Gold. Und da war es dann ein bisschen zu heavy für ihn. Aber was ihn dann wirklich frustrierte war, als er dann, nachdem er so hungrig war, seine Speise bekam, die Speise berührte, also er war ja Materialist noch, nicht? Pling, und sie auch sich in Gold umwandelte, da war es mit dem Spaß vorbei. Das war dann doch zu viel. So, diese Beispiele werden uns immer gesagt, werden uns gegeben, um einen Punkt zu machen. Die materielle Energie und alles, was es hier gibt, ist kategorisch nicht in der Lage, von der Kategorie her, der Qualität, also der wesensgemäßen Natur, die sie bestimmt, nicht in der Lage, unsere Wünsche, die wir als spirituelle Seelen haben, zufriedenzustellen. Die Geschichte von Pururava soll das illustrieren. Der hat es also bis zu den Grenzen gemacht. Der hat Planetenreisen unternommen für seine sinnlichen Wünsche. Planetarische Reisen. Und Ovashi war ihm ja gar nicht abgeneigt. Das war ja nicht das Problem. Die musste halt die Erde verlassen wegen der betriebstechnischen Gründen, die da in den himmlischen Planeten geschlossen wurden. So, ein Devoti, der diese Geschichten hört und trotzdem noch weiß, dass Anhaftungen im Herzen vorhanden sind an die materielle Energie, sollte folgende Schlussfolgerung ziehen. Alles, was materiell ist, wird mich nicht zufriedenstellen und es wird außerdem zeitweilig sein. Ich muss deswegen in diesem Leben eine zufriedenstellende spirituelle Erfahrung machen. Und diese spirituelle Erfahrung kann ein Devotee machen, indem er zwei Adressen aufsucht. Hört gut, diese Adressen bezeichnen die Orte, an denen die höchste Persönlichkeit Gottes in dieser materiellen Welt für den Devoti erreichbar ist oder kontaktierbar ist, sodass Krishna im Leben eines Devotis aufgehen kann. In Chaitanya Charitamrita heißt es so schön, dass die Dunkelheit Mayas wie eine Dunkelheit ist, und das, also Finsternis, und dass Krishna wie die Sonne anzusehen ist. Wo immer die Sonne ist, kann die Finsternis nicht bestehen. Srila Prabhupada hatte davon gesprochen, diesen neuen Prabhupada Lilamritas, nicht Lilamritas, Transcendental Diary, sehr empfehlenswerte Lektüre übrigens, spricht er darüber in London und erinnert seinen Servant Harisori Prabhu an etwas, was er erlebt hatte auf dem Flug von irgendwo in den südländischen, im Sydney herum, südländischen Bereichen. Und zwar war Prabhupada mit dem Flugzeug geflogen, und auf einmal hatte sich der Himmel, als die Sonne aufging, erhellt. In Sekundenschnelle praktisch. Er fuhr wohl mit der Sonne oder der aufgehenden Sonne entgegen, sodass es so schnell ging. Diese Dunkelheit war plötzlich vertrieben. Und Prabhupada stellte fest, das konnte durch nichts anderes geschehen, außer der Sonne. Man hätte nicht das elektrisch beleuchten können, das Universum oder die Hemisphäre, die Halbkugel. Da musste die Sonne aufgehen. Und dann ging es aber mühelos und schnell. Und so sagt Prabhupada, ist auch mit Maya. Maya zu vertreiben, da braucht es die Sonne Krishna dazu. Keine anderen Möglichkeiten reichen aus, um das zu bewerkstelligen. So, der Devotee muss schlau sein oder intelligent wissen, wo er Krishna kontaktieren kann. Wie mache ich das? Wie kann ich Gott in diesem Zeitalter mit meinen Qualifikationen bzw. auch Disqualifikationen kontaktieren? Welche Adressen sind da? Und in den Hansa Guya-Gebeten, finde ich sehr nice beschrieben, werden zwei Adressen beschrieben. Es ist einmal der heilige Name, Kali Kalera Nam, Kali Kale Nama Rupa. Im heiligen Namen, im Kali Yuga, ist der heilige Name durch den Willen des Herrn mit einer besonderen Kraft ausgestattet. Und der zweite, darüber möchte ich sprechen, die zweite Adresse ist der Deity, die transzendentale Bildgestalt des Herrn. Wir waren dieses Jahr in, also vor einem Tag war ich noch in Zürich gewesen. Und ich weiß nicht, ob euch in Zürich mal aufgefallen ist, die Devotees, sagen wir mal so, ich will es lieber so rum sagen. In Zürich war es lange Zeit so in der Schweiz, dass da eine Art, also es war eine Wüstenlandschaft fürs Predigen. Da geschah so gut wie nichts. Die bemühten sich, aber das ging nicht voran. Bhaktas kamen nicht. Bhaktins kamen nicht. Nichts war. Die Tempelmauern kriechten Einsamkeitsgefühle. Nicht so fühlte man sich da, wenn man da drin war. Und die Langeweile schwank ihr Zepter, sozusagen. Inzwischen ist das ganz anderes. Das wimmelt vor Bhaktas und Bhaktins da. So kann man das. Es ist eine heitere, vollgefüllte Atmosphäre. Die sind laufend in den Pressen drin, auf vielen Rock'n'Roll-Festivals. Jetzt bereiten wir wieder St. Gallen vor, aber auch Rock gegen Hass. Da können wir einen bedeutenden Beitrag liefern und das Programm mitgestalten. Kongressen und Namhata-Zentren entstehen hier und dort und so weiter und so fort. Und die Schweiz ist inzwischen viel zu klein für die ganzen Sankirtan-Devotees. Sie verteilen jetzt Literatur in Süddeutschland und predigen auch dort. Und so weiter und so fort. Und ich habe mir nachgedacht, Gedanken gemacht, wieso kann das wohl da sein? Und wir haben mit den Devotees gesprochen dann und sie interviewt, was meint ihr? Und sie wussten es auch nicht, sie sagten, plötzlich ging es los. Und ich persönlich hatte dann meine kleine Spekulation dazu. Was mir bei den Devotees immer aufgefallen ist in der Schweiz, ist, dass die jeden Morgen nach der Lesung vor die Deities treten und beten. Habt ihr das mal gesehen? Ja, da weiß. Ihr seid, glaube ich, nicht oft in der Schweiz. Also so gut wie gar nicht. Vielleicht beim Zürich-Festival mal. Das fällt wirklich auf. Also das habe ich in keinem Tempel so gesehen. Die stehen alle da selbst, die Devotees, die aufgrund ihres Services nicht zur Vorlesung kamen, sondern sich vorbereiteten fürs Rausgehen oder was immer sie an Service hatten, kommen dann und bevor sie Prasadam essen, beten sie zu den Deities. Also da summt und schwirrt die Atmosphäre vor Gebeten in der Zeit vom Prasadam. Und dann machen die Deities zu und prasadieren sehr. Na, sie haben schon früher gegessen während der Lecture. Und dann kommen die Devotees in den Tempel und prasadieren und so weiter. Ich persönlich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den wir vielleicht in unserem Leben betrachten möchten und sehen möchten. Diese Krishna ist an zwei Adressen in der materiellen Welt. Ich meine, es gibt noch eine dritte, aber die werden hier im Bhagavad, also ich will auch gleich die dritte noch sagen. Also der heilige Name, darüber haben wir sehr viel gesprochen in vergangenen Zeiten. Ich habe aber noch ein neues Zitat von Prabhupada zum Heiligen Namen. Er sagte, wenn man die Qualität des Chantens verbessern will. Geht es euch manchmal so, dass ihr mit einem kritischen Blick euer Chanten beurteilt und seht, das könnte man besser machen? Wahrscheinlich geht es so. Dann muss man manchmal die Quantität verbessern, vergrößern, mal mehr chanten, um aus dieser Pflichtroutine herauszukommen. Ich chante jetzt nur meine 16 Runden und danach habe ich das Chant-Kapitel sozusagen abgeschlossen für den Tag. Wenn man etwas aus Pflicht tut, ist die Zuneigung, die Kraft der Zuneigung natürlich nicht da. Wenn man sagt, ich esse nur aus Pflicht. Das heißt, der isst nicht wirklich mit Geschmack. Und wenn man nicht mehr guckt, dann isst er seine Mahlzeit nicht mehr zu Ende. Nicht? So ist es beim Chanten, sollte man möglichst dazu kommen, nicht aus Pflicht nur zu chanten. Und deswegen hilft es manchmal, die Quantität zu vergrößern. Das ist Srila Prabhupadas Tipp. Und vielleicht wollt ihr es mal ausprobieren. Ekadasi ist so und so, wenn mal Zeit da ist und nicht so viel Service anliegt, kann man ja mal einige Runden extra chanten. Also das Chanten ist eine Adresse des Herrn, dann aber der Deity, die transzendale Bildgestalt. Und Krishna ist auch im Herzen der Devotees. Guten Morgen. Krishna ist auch im Herzen der Devotees gegenwärtig. So, der Devotee, wir müssen einfach verstehen, in diesem Zeitalter, wir müssen irgendwie die Krishna-Sonne im Herzen aufgehen lassen. Das ist unser Programm. Kann man doch total für das Jahr 1975 als Motto nehmen. Die Krishna-Sonne im Herzen aufgehen lassen. Nicht? Das ist eine sehr nice Motivation für einen Devotee. Dann geht Maya mit großer Sicherheit aus dem Herzen heraus, auf Anziehung zur materiellen Energie, zur Prakriti, kann in dieser Weise weggehen. Sonst geht es nicht. Wir brauchen schon die Krishna-Sonne dazu. Und da muss man einen Plan für machen. Seht, wir planen unser Leben, viele Dinge in unserem Leben müssen wir planen, Sanketan-Touren, die wir machen, ja, auch viele Tempelprogramme müssen geplant werden, unser Restaurant, da muss geplant werden, dass genügend Gemüse da ist, unsere Veröffentlichung, der Newsletter, all das wird feinsäuberlich geplant, mit Adressen und so weiter und so fort. Verschiedenste Predigertouren werden geplant, alles Mögliche. Wir müssen auch unser spirituelles Leben planen. Das ist ein guter Zeitpunkt jetzt, wo wir so ein bisschen jetzt den Festivals entgegengehen. Gopunim dann in ein paar Monaten, Lord Chaitanyas Erscheinungstag, uns tiefe Gedanken darüber zu machen, wie können wir es schaffen, diese Adressen besser zu nutzen? Den heiligen Namen, die Deities oder auch zu den Devotees gehen, in deren Herzen Krishna da ist. Und so ein bisschen Licht oder die Krishna-Sonne aufgehen zu lassen. So ein fantastisches Motto. Gut. Ich habe hier noch viele, viele, viele Sachen also zu sagen. Also das ist jetzt der Zeitpunkt, hier aufzuhören. Habt ihr irgendwelche Fragen zu den Themen, die angesprochen wurden? Ja, ich finde. Mm-hmm. Überall, muss man sagen. Ja. Ja, es ist genau die Sache. Wir müssen sehen, dass alles Krishnas Energie ist und zu seiner Freude bestimmt ist. Er ist der Shaktiman, der Besitzer aller Kraft, aller Energien, wozu wir auch gehören als Lebewesen. Tatashta Shakti sind wir. Und alles ist eben seine Shakti. Und wenn man das sieht, wie kommt man auf die Stufe? Durch Krishna-Bewusstsein, aber das ist klar, das wissen wir alle schon. Ich bin davon überzeugt, dass wir das schulen können. In der Gita werden uns ja Hilfestellungen gegeben, im 10. Kapitel, wo man alles sieht als Krishna. Ich bin die Fähigkeit im Menschen, ich bin der Klang in der Luft, ich bin der Geschmack im Wasser, etc. Da sind ja richtig Hilfen gegeben. Und Prabhupada hat sehr oft in seinen Vorlesungen gesagt, also auch zu Anfängern im Krishna-Bewusstsein gesagt, sie sollten das schulen, diese Sicht. Ich kann mich deutlich daran erinnern, ich habe es schon oft gesagt, als wir in Schweden waren, sofort. Als wir in Schweden waren, hatte Srila Prabhupada eine Vorlesung gegeben in Stockholm und ein Großteil seiner Zuhörer waren Leute, die gerade von der Straße reingekommen sind. Die, in Heidelberg sagt man zu denen, die Vinos, nicht? Weintrinker, Asoziale. Ihr wisst, Schweden ist ein Sozialstaat wie auch Dänemark und da haben die besondere Rechte und Vorzüge und sind deswegen zahlreich anzutreffen. Und Prabhupada sah also in seine Zuhörerschaft rein und mit einer Stimme, die sich vor Ekstase überschlug, sagte er also: Und wenn du ein Weintrinker bist, if you like to drink wine, meditiere darüber, dass Krishna der Geschmack im Wein ist. Also er hielt seine Zuhörerschaft an, die ja nun wirklich nicht sehr, also spirituell gesehen, noch nicht sehr fortgeschritten war, sondern eben noch nicht mal die vier regulierenden Prinzipien, noch nichts von denen gehört hatte wahrscheinlich. Ja, er ermutigt die darin, Krishna überall zu sehen und so Krishna bewusst zu werden und von diesen und die natürliche, die sichere Position einzustellen. Ich bin Krishnas Diener, Krishna ist Gott und so weiter. Ich bin also von da fest überzeugt, dass ein Devoti diese Sache schulen kann. Ich möchte aus meinem persönlichen Erfahrungsbereich nennen, dass ich im Augenblick dabei bin, diese seit einem Jahr, also das letzte Jahr war mein bisher intensivstes Jahr und also ich will es nicht so privat, es war ein markantes Jahr in meinem Krishna-Bewusstsein und viele Dinge wurden mir sehr klar und irgendwann merkte ich, dass Krishna dahinter steht und Dinge arrangiert, um Lernsituationen zu schaffen, wo bestimmte Erkenntnisse leichter möglich sind, die absolut nötig sind fürs Krishna-Bewusstsein. Seit der Zeit versuche ich einfach, hinter allem Krishna zu sehen. Und das muss man trainieren. Das ist zuerst theoretisch. Deswegen in den Schriften wird uns durch Philosophie dazu eine Möglichkeit gegeben, wie Krishna das in der Gita sagt. Und diese im Wasser, wenn du Wasser trinkst, denk mal daran, Krishna ist der Geschmack im Wasser. So fängt das an. Trink jetzt was. Krishna ist der Geschmack im Wasser. Mhm. Wenn du dann irgendwann mal sehr durstig bist, das kommt im Westen nicht so oft vor wie in Indien, und du trinkst dann gutes, klares Wasser, dann weißt du, ach Krishna, danke schön. So geht das los. Und dann muss man das weiter üben, bis es irgendwann einmal natürlich ist. Das markanteste Beispiel, was mir bekannt ist, ist Gurkeshwar Das Babaji, der einmal auf einem Madhukari war. Madhukari heißt, du bist hungrig und gehst zu sieben Haushältern, also es gibt da verschiedene Modelle, eins ist zu wie 7 Haushältern und man bittet sie um eine Brosamen oder wie sagt man, Nahrung, nicht Geld oder richtig Nahrung. Und er wurde dabei angegriffen von Lausejungs, die mit Steinen nach ihm warfen. Und er sagte dem Gurkischo, das Babaji, Krishna, heute bist du ja sehr strenge zu mir. Nicht? Er sah hinter dem auch Krishna. Und weil er in unserem spirituellen Leben dahin zu kommen, das muss man irgendwie üben. Einfach eine gute Übung machen. Ja. Das ist, was ich dazu so sagen kann. Man muss das so immer wieder sich erinnern daran, aber Krishna-Bewusstsein ist so machtvoll, wenn man es nur theoretisch probiert, ist schon eine Wirksamkeit da. Zum Beispiel kann man sehen, jetzt kommt man in Situationen herein und früher wäre ich so reagiert, also ganz klassisch, man spürt das ja schon, oh, jetzt geht das wieder los und jetzt geht es ja mir wieder los. Das ist eine bestimmte Reaktion. Und wenn wir die Reaktion nicht für gut empfunden haben und das verändern wollen, können wir sehen. Jetzt, Krishna hat mir doch schon eine Lehre erzählt und so weiter. Macht das. Ja. 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 Habe ich auch gehört, ja. Brüder, schlagt die Blicke nieder. Um die Ecke kommt ein Mieder. Das ist ein Vers aus dem Kloster. Kloster Nazareth Kloster. Hare Krishna. Es kommt nicht aus dem Krishna-Bewusstsein. Ich stehe da auch nicht dahinter. Ich wollte nur ein bisschen kulturelle Bereicherung geben. Ich will erstmal das Zitat hier vorlesen. Das Gesicht einer Frau zu sehen und an ihrer Schönheit Gefallen zu finden oder die Stimme einer Frau zu hören und ihren Gesang sehr schön zu finden, ist für einen Brahmachari oder Sannyasi ein feinstofflicher Sturz. Es kommt hier darauf an, dass man Anziehung entwickelt. Zum Beispiel für einen Sannyasi ist es schlecht, wenn er wieder mit Bedauern in seine Vergangenheit zurücksieht, wo er noch nicht diese Regeln, die ihn jetzt, sein Leben jetzt bestimmen, eingehalten haben. Und für einen Devotee im Allgemeinen ist es ein Sturz, wenn er denkt, oh, die Kamis genießen viel mehr als ich. Die haben es raus. Ich glaube, das können wir nachempfinden. Wenn wir so denken, dann werden wir uns eines Tages fragen, ja, und die sind glücklicher. Und das heißt schon in den Schriften, das Lebewesen ist ein Glückssucher. Also mache ich es in dem Bereich. Es kommt darauf an, dieses schön zu finden. Und da wir Anziehung haben, hingezogen, müssen wir sehr vorsichtig sein im Umgang und so weiter und so fort. Aber uns muss auch klar sein, die Brüder von Nazareth, also ich habe mich mit dieser Thematik mal befasst, weil mich das einfach interessiert und einen Artikel gelesen, diesbezüglich vor kurzem. Bei denen ist es, die haben halt enorme Schwierigkeiten. Du kannst nicht dein Leben so führen, Brüderschlag die Blöcke nieder, um die Ecke kommt ein anderes, das andere Geschlecht. Das geht nicht. Guckt man ja nur so durch die Gegend hindurch. Da stolpert man ja dann eines Tages wahrscheinlich, nicht? Wenn du auf die Straße gehst, rennt man vor die Straßenbahn und sieht die gar nicht. Es geht um diesen Aspekt der Hingezogenheit. Natürlich müssen wir vorsichtig sein, denn das kann so leicht entstehen, wenn wir mit dem anderen Geschlecht, ich will es auch jetzt so formulieren, dass die Frauen auch damit sich aufgenommen fühlen, wenn sie da, das ist natürlich nicht so easy. Nicht? Deswegen haben unsere Matajis zu Recht gesagt, wenn wir hinten immer tanzen, sehen wir immer die Vodis vorne. Die Überlegung war, so in diesem Richter, ich glaube, ich brauche das jetzt nicht noch mal aufzurollen. Nicht? Deswegen die Sicht ist für beide frei, im idealen Sinne. So, das sollte man ernsthaft sehen. In der vedischen Kultur konnte man das praktizieren, aber heute ist das vielleicht fraglich. Ich mache es so, wenn ich zu Matajis spreche, dann gucke ich sie an und sonst gucke ich dahin, wo ich gerade spreche und möchte so in diese Richtung. Es muss jeder für sich selber auch rausfinden, wie das geht. Es geht um den Punkt der Hingezogenheit und dass das nicht künstlich angefeuert wird durch ein zu enges Gemeinsamkeit. Und das ist, worum es geht. Aber es nützt nichts, diese Brüderschlag, die Blicke nieder Mentalität anzunehmen. Also diese Ablehnung, dann ist man schon gefangen in der Sache. Es ist genau das Gleiche. Da gibt es diese fantastische Geschichte, die Prabhupada einmal erzählt hat, von den beiden Brahmanas. Er erzählt es mit den Brahmanas, die zum Ufer kamen, wo ein Mädchen stand, wunderschön, das auch auf die andere Seite wollte und sich nicht traute, den Rock hochzunehmen, um zu warten, weil so viele Fremde in der Gegend waren. Und er ging also zu den Mönchen und sagte, könnt ihr mich tragen? Ja, sagte der Junge. Der Alte gab vor, sie gar nicht zu sehen. Der Junge nahm sie Huckepack und trug sie über den Fluss, setzte sie mir ab und verabschiedete sich und dann gingen sie schweigend für 5 Stunden weiter. Nach 5 Stunden polterte es aus dem alten Mönchen heraus. Du bist doch überhaupt gar nicht mal der Schatten eines Mönches, denn du hast eine Frau berührt. Du hast sie getragen, sogar. Ja, sagt der junge Mönch, für 5 Minuten, aber du trägst sie jetzt schon 5 Stunden mit dir herum. Nicht so innerlich. Gedanken. Wenn du dann predigst zur Schwester und du fängst dir an, auf die Schuhe zu gucken, dann kann sie also überhaupt nichts mehr verstehen. Also das ist wirklich der Höhepunkt. Das geht nicht. Also auf keinen Fall. Da muss man sich nach sozialen Umgangsformen richten. Stellt euch mal vor, eine Hare Krishna Devotee gibt ein Interview zu einer Fernsehreporterin.
Ja, also Krishna Mutter ist ein sehr glückseliger Vorgang.
Ich meine, die Leute denken, der ist verklärmig, der Typ. Der hat einen Haschmich und dann soll er lieber nicht ins Fernsehen reingehen. Hare Krishna. Wir müssen Krishna bewusst werden. Wir müssen an Krishna denken. In diesem ganzen Thema, da hilft nur eins, die Krishna-Sonne. Die muss aufgehen im Herzen. Das muss unsere vorrangige Meditation sein, unser Wünschen, unser Sehnen, so weiter. Dann sind wir in der richtigen Situation. Dann kommen wir aus dem Purusha-Denken heraus, was falsch ist. Mann wie Frau leben in diesem falschen Denken und kommen diese in ihren wesenseigene Position, wo sie wissen, mein Herr, eine gefallene Seele aus der materiellen Welt betet, Ayi Nanda Tanuja, bitte nimm mich aus diesem Ozean von Geburt und Tod, in den ich irgendwie reingefallen bin und fixiere mich als eines der Staubpartikelchen an deinen Lotusfüßen. Besser da, das soll unser Kurs sein. Und dann ein bisschen darauf achten, dass man Anziehungspunkte vermeidet. Mukunda. Ja. Zu genießen, die Früchte zu genießen. Ja. Mukunda sagt ganz richtig, das ist auf anderen Bereichen auch so. Bei der Buchverteilung muss man sich ebenfalls hüten davor, in das Bewusstsein zu kommen, wo man die Früchte der Tätigkeit genießt. Ich denke, ich mache das hier. Und da ist man sofort, kommt man sofort in eine Situation. Ich sehe das immer so, also für, ihr wisst, ich bin sehr früh gejoint und ein recht unschuldiges und frohes Gemüt. Ich habe mal einen Cowboy-Film gesehen. In dem Cowboy-Film war es so, dass die Indianer angriffen mit Pfeilen und diese Cowboys, denen waren irgendwie die Munition ausgegriffen. Ich weiß noch, wenn immer die den Kopf so ein bisschen hoben, dann schoss da so ein Indianer so längs. Das war dann so, da kam so der Hut raus und tschuk, war dann der Pfeil da so durch und so weiter. So, in meinem bildhaften Denken sehe ich das immer noch, wenn die bedingte Seele plötzlich in den Genießer hinein geht. Ne? Klack, ist schon der Pfeil Mayas da und wischt ihn von den Füßen runter. Wischt die bedingte Seele von den Füßen runter. So mache ich mir das verständlich. Ich bin halt nicht so philosophisch. Ich denke in Bildern. Gut, ich glaube, da haben wir ein natürliches Ende erreicht. Sita Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.